AC 104 mit Venerable Phil, Klasse 7 im November 2012 via Skype. Wir haben über Beweise für zukünftige Leben gesprochen. Wir müssen darüber sprechen, weil man durch Erfahrung zukünftige Leben nicht beweisen kann. Wenn wir vergangene Leben gehabt haben und dies jetzt das zukünftige Leben ist, dann können wir uns nicht an die vergangenen Leben erinnern. Und da wir bis jetzt noch kein zukünftiges Leben gehabt haben, können wir auch das nicht erfahren. Deswegen müssen wir die Logik verwenden, um dies zu beweisen. Und wir haben verschiedene Beweisführungen und Argumente bisher besprochen. Letzte Woche haben wir 4 Beweisführungen besprochen. Und die haben sich alle darauf bezogen, wie man ein Buddha wird. Wenn es zukünftige Leben gibt, dann ist ein Buddha-Sein eines unserer zukünftigen Leben. Und nach den Schriften werden wir alle Buddhas werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber wir werden zwangsläufig ein Buddha werden. Auch heute werden wir verschiedene Beweisführungen untersuchen. Wir werden so etwas Ähnliches wie eine Sherlock-Holmes-Untersuchung durchführen. Wir werden den Beweis für zukünftige Leben machen, indem wir alle anderen Möglichkeiten ausschließen. Die heutige Lektüre kommt von Kendrupche. Kendrupche war einer der beiden engen Schüler von Tsongkhapa. Kendrupche ist bekannt für seine Schriften über Tantra. Gyaltsabche, der andere der beiden engen Schüler von Tsongkhapa ist. Gyaltsabche ist bekannt für seine Bücher über Logik und andere Themen der offenen Lehren. Aber beide sind sehr bewandert in beiden Themen. Beide kennen die Logik sehr, sehr gut. Und beide waren sehr erfahrene tantrische Praktizierer. Also die heutige Lektüre ist von Kendrupche. Und diese Lektüre von Kendrupche behandelt die Natur des Geistes. Insbesondere die wesentliche Ursache des Geistes. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist eine wesentliche Ursache? Auf Tibetisch heißt das Nyelen Kigyu. Ihr könnt jetzt Nyelen Kigyu sagen. Und nochmal Nyelen Kigyu. Und nochmal Nyelen Kigyu. Also die wesentliche Ursache ist etwas, was sich in etwas anderes verwandelt. Zum Beispiel wie Ton die wesentliche Ursache für einen Topf ist. Also für einen Topf aus Keramik. Oder wie ein Samen die wesentliche Ursache für einen Baum ist. Die wesentliche Ursache ist etwas, was sich in etwas anderes verwandelt. Und dann gibt es noch so etwas wie Bedingungen oder zusätzliche Einflussfaktoren. Auf Tibetisch Kien. Sagt Kien. Und sagt nochmal Kien. Und noch einmal, Kien. Also eine Bedingung ist so etwas wie ein zusätzlicher Einflussfaktor. So sind zum Beispiel Wasser und Dünger zusätzliche Einflussfaktoren, dass aus einem Samen ein Baum wird. Oder der Töpfer ist der zusätzliche Einflussfaktor, damit aus dem Ton ein Topf wird. Also die wesentliche Ursache, Nyelen Kikyu, ist der Stoff, der in das andere hineinplumpst, der etwas anderes wird. Die wesentliche Ursache plumpst in etwas anderes hinein. Eine Eichel ist die wesentliche Ursache für eine Eiche. Und in dem Prozess, in dem aus der Eichel eine Eiche wird, verschwindet die Eichel. Wenn die Eichel ein Baum wird, dann gibt es keine Eichel mehr. Und wenn die Eichel existiert, existiert der Baum noch nicht. Es gibt also immer ein ähnliches Ergebnis, wenn wir von Nyelen Kikyu, wesentlicher Ursache, sprechen. Es gibt bestimmt Stoffe, die die Eichel und die Eiche gemeinsam haben. Und es gibt bestimmt ähnlichen Stoff, den der Ton und der Topf gemeinsam haben. Wenn wir nicht in Nyelen Kikyu, wenn wir nicht an eine wesentliche Ursache glauben, dann würden wir über das Feld gehen, es wässern und düngen und darauf warten, dass eine Eiche erscheint, ohne dass wir vorher die Eiche gepflanzt hätten. Wenn wir eine falsche Vorstellung von der wesentlichen Ursache hätten, dann würden wir einen Tomatensamen pflanzen und erwarten, dass daraus eine Eiche wächst. Also, wir brauchen beides. Wir brauchen die wesentliche Ursache und die richtigen Bedingungen, um das Ergebnis zu bekommen, das wir wollen. Bei allem, was wir tun. Eine andere Art, das auszudrücken, ist, dass das Ergebnis immer ähnlich der Ursache ist. Immer. Und jedes funktionierende Ding hat immer eine Ursache. Ein Synonym für funktionierende Sache ist Ursache. Und ein weiteres Synonym für funktionierende Sache ist Ergebnis. Also, wir wollen heute die wesentliche Ursache für ein bestimmtes Ding herausfinden, nämlich für unseren Geist. Wir müssen zustimmen, dass es einen ersten Moment des Bewusstseins unseres Geistes in diesem Leben gibt. Der Buddhismus lehrt, dass der erste Moment des Geistes bei der Empfängnis ist. Ob ihr dem zustimmt oder nicht, also wenn ihr glaubt, dass der erste Moment des Geistes später ist, auf jeden Fall stimmt ihr zu, dass es einen ersten Moment des Geistes in diesem Leben gegeben hat. Wenn wir einen Geist haben, dann muss der irgendwann angefangen haben zu existieren, früher oder später. Ja, wir stimmen darin überein, dass der erste Moment unseres Geistes wahrscheinlich sehr primitiv war. Wahrscheinlich hat er nur Wärme und Feuchtigkeit wahrgenommen. In diesen ersten Momenten. Irgendwas auf diese Art und Weise. Westler akzeptieren normalerweise die Idee, dass es ein Bewusstseinskontinuum gibt. Unser ganzes Erziehungssystem basiert auf dieser Idee. dass es eine Beziehung zwischen unserem Geist in der 4. und der 6. Klasse gibt. Die Eltern beklagen sich zwar manchmal darüber, was Lehrer in die Köpfe ihrer Kinder pflanzen, aber ja, wir im Westen, wir glauben an einen Bewusstseinsstrom. Der Geist ist eine Aneinanderreihung von Momenten und der Geist verändert sich von Moment zu Moment. Und der Geist kann beeinflusst werden. Und der Geist wird auch immer erfahrener und gewandter. Und wir lernen immer mehr und mehr. Wenn es keinen Bewusstseinsstrom gäbe, dann könnte das nicht stattfinden. Kendrupche schaut sich jetzt diesen ersten Moment des Geistes an und untersucht all die Dinge, die diesen ersten Moment des Geistes verursacht haben könnten. Und er schließt eine Ursache nach der anderen aus. Aber um das tun zu können, braucht ihr einen Überblick von allen Dingen, die existieren. Und dieser Überblick ist in der Textreihe, die Dura heißt. Und das ist eines der ersten Dinge, die die 12 Jahre alten Mönche lernen. Jedes Ding, das in diesem Universum existiert, fällt in die Kategorie ein Ding, das man kennt. Deswegen sind alle existierenden Dinge, Dinge, die man kennen kann. Deswegen schreibt jetzt in die Mitte eines Blattes Papier, in die Mitte wissende, erkennende Dinge. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich wissen, warum alle existierenden Dinge und alle Dinge, die man kennen kann, gleich sind, Äquivalente sind. Im Buddhismus sagt man, dass ein Buddha alle Dinge kennt. Es gibt auch viele Dinge, die von normalen Menschen, wie wir sie sind, gekannt werden. Man könnte also fast so weit gehen, dass man sagt, dass man ein Objekt, das man nicht kennt, nicht existiert. Und im Buddhismus wäre diese Aussage wahr. Weitergeführt, wenn es ein Objekt gibt, das der Buddha nicht kennt, dann existiert dieses Ding nicht. Darüber müsst ihr jetzt ein wenig nachdenken. Objekte, die man kennen kann, werden in zwei Kategorien eingeteilt. Malt jetzt auf eurem Papier zwei Linien, die von Objekten, die man kennen kann, weggehen. Eine Linie nach rechts und eine Linie nach links. Und eine dieser beiden Kategorien, sagen wir, ihr schreibt sie links dazu, sind veränderliche Dinge. Veränderliche Dinge werden auch als Mittagpass bezeichnet. Das haben wir schon in einer vorherigen Klasse gehabt. Und die andere Kategorie ist unveränderliche Dinge. Ihr habt jetzt also oben Objekte, die man kennen kann und davon gehen zwei Zweige weg. Zum einen die unveränderlichen Dinge und zum anderen die veränderlichen Dinge. Wir hatten eine lange Diskussion über veränderliche und unveränderliche Dinge in einer der letzten Klassen. Wir können also sagen, dass jedes Ding, das im Universum existiert, entweder ein veränderliches Ding ist oder ein unveränderliches Ding. Es gibt eine Menge unveränderlicher Dinge, der leere Raum und die Leerheit sind zwei davon. die Natur von veränderlichen Dingen ist, dass sie verursacht sind. Unser Geist ist ein veränderliches Ding, weil er veränderliche Dinge kennt, weil er veränderliche Dinge versteht. Und auch darüber haben wir in einer der vorherigen Klassen gesprochen. Deswegen ist unser Geist bzw. jeder Moment unseres Geistes verursacht. Heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Moment des Geistes. Woher kommt unser Geist? Die veränderlichen Dinge haben auch wieder zwei Kategorien. Eine davon sind physische Substanzen und die andere Kategorie ist der Geist. Wenn wir also unseren Geist betrachten, betrachten wir die zweite Kategorie der veränderlichen Dinge. Um mit der Untersuchung der veränderlichen Dinge weiterzumachen, physische Substanzen hat auch wieder zwei Kategorien: Sinneskräfte und Dinge außerhalb. Unsere Sinneskräfte und Dinge außerhalb. Die Sinneskräfte werden als lebendes Gewebe bezeichnet. Sie sind nicht Bewusstsein und sie reagieren auf bestimmte Reize. Und sie übertragen diese Reize an den bewussten Geist. Die Sinneskräfte entsprechen nicht dem Sinnesbewusstsein. Aber die Sinneskräfte sind physische Substanz und existieren. Zum Beispiel unser Auge. Also wirklich im physischen Auge oder in unserem Ohr. Dort gibt es eine physische Substanz, die Sinneskraft ist. Das Sinnesbewusstsein reagiert auf das, was die Sinnesorgane wahrnehmen. Die Sinneskräfte sind eine Option für den ersten Moment des Geistes. Die zweite Kategorie der physischen Substanzen sind Dinge außerhalb. Also in der Dura, in diesen Grundlagentexten, die sprechen von vier Formen und insbesondere bei Dingen außerhalb sind es die vier Elemente. Wasser, Erde, Luft und Wind. Etwas wird als Ding außerhalb bezeichnet, wenn es nicht innerhalb eines lebenden Wesens ist. Das bedeutet, wenn es nicht als Teil eines lebenden Wesens wahrgenommen wird. Deswegen werden die Haare und Fingernägel als Dinge außerhalb bezeichnet, weil sich der Körper ihrer nicht bewusst ist. Wenn du dir die Haare schneidest, tut das nicht weh. Wenn du dir die Fingernägel schneidest, tut das nicht weh. Du hast keine Sinnesempfindung, dass die Haare oder Fingernägel geschnitten werden. Erinnert euch daran, dass wir die Ursache für den ersten Moment des Geistes oder das Bewusstsein des Geistes versuchen zu finden. Und Kendrupche sagt, wenn wir annehmen würden, die Sinneskräfte wären die Ursache für den ersten Moment des Geistes, Dann fragt er, müssen es alle fünf sein oder würde einer davon ausreichen? Und wenn du sagst, es müssen alle fünf sein, dann wäre es so, dass wenn zum Beispiel der Augennerv einer Person beschädigt ist, dass dann der Geist nicht entstehen könnte. Aber wir wissen, dass das nicht so ist, weil wir kennen blinde Menschen und wir wissen, dass diese einen Geist haben. Und es gibt auch taube Menschen, die einen Geist haben. Ähnlich wäre es, wenn jemand einen seiner Sinne verlieren würde, dann müsste der Geist aufhören zu existieren. Und wir wissen, dass auch das nicht wahr ist. Und so schließt Kendrukche die Sinneskräfte als die wesentliche Ursache für den Geist aus. In anderen Worten, die Sinneskräfte plumpsen nicht in einen Moment des Geistes hinein. Und wenn wir jetzt annehmen, dass einer der Sinneskräfte in den Geist hinüberplumpsen würde, wenn wir also annehmen, dass ein Auge, welches klar sehen kann und Farben und Formen unterscheiden kann, und dass dieses Auge hinüberplumpst in einen Geist, dann müsste auch dieser Geist Formen und Farben klar und genau erkennen, ohne irgendwelchen anderen Einfluss. Und das tut der Geist nicht. Stell dir mal den Kühlschrank in deiner Küche vor. Denk an den Kühlschrank jetzt. Stell ihn dir genau vor. Wenn du ihn jetzt sehen kannst, dann versuch dich an Details zu erinnern. Und auch wenn du ihn dir jetzt vorstellen kannst mit all seinen Details, ist dieses Bild bei weitem nicht so klar und lebendig, wie wenn du ihn direkt mit deinem Auge siehst. Wenn du direkt vor dem Kühlschrank stehst. Was ist jetzt Kendrukches Beweisführung in diesem Fall? Es ist, dass das Ergebnis ähnlich der Ursache sein muss. Also, wenn die Sinneskraft des Auges die Ursache für deinen Geist wäre, dann müsste dein Geist Farben und Formen genauso lebendig sehen wie dein Auge. Und das tut er nicht. Verwechsle, wenn du den Kühlschrank siehst, nicht mit einer geistigen Aktivität. Du siehst die Farben und Formen des Kühlschranks, aber es sind die deines Augenbewusstseins, nicht deines geistigen Bewusstseins, nicht dein Geist. Wir sprechen hier über das Bild, an das du dich erinnerst, wenn du dir deinen Kühlschrank vorstellst. Und wieder nehmen wir die Augen als Beispiel. Und das Gleiche gilt auch für alle anderen der Sinnesorgane. Und damit schließt Kendrukche lebende Substanz als Ursache für den Geist aus. Und darüber müsst ihr ein wenig nachdenken. Denkt darüber wirklich diese Woche nach. Das nächste, was Kendrukche jetzt tut, ist, dass er sich mit Dingen außerhalb beschäftigt, den vier Elementen. Über die vier Elemente werden wir in der nächsten Klasse noch genauer sprechen. Aber im Moment betrachtet, dass die vier Elemente zu der Energie beitragen, aus der Dinge außerhalb gemacht sind.
Das Element Erde bezieht sich nicht auf kleine Erdklumpen. Es bezieht sich auf die Qualität, fest zu sein und seine Form zu behalten.
Und genauso ist es mit den anderen Elementen. Er verwendet hier den gleichen Ansatz der Beweisführung wie für die physischen Substanzen. Wenn die physischen Elemente die Ursache für den Geist sind, sind es alle zusammen? Oder kann irgendeines davon der Grund sein? Oder eine beliebige Kombination? Und seine Argumentation ist die gleiche. Wenn alle vier Elemente benötigt werden und eines nicht vorhanden ist, zum Zeitpunkt der Empfängnis oder sogar später, dann würde kein Geist entstehen. Oder dein Geist würde aufhören zu existieren. Oder wenn nur eines der vier Elemente vonnöten ist, wie reflektiert dann der Geist die Natur dieses Elementes? Ist der Geist dann heiß, wenn er durch das Feuerelement verursacht ist? Oder ist er nass, wenn er durch das Wasserelement verursacht ist? Diesen Argumenten ist es etwas schwerer zu folgen, da wir nicht wissen, wie die vier Elemente in uns existieren. Oder im Bauch unserer Mutter in diesem Fall. Aber ihr könnt das verstehen und akzeptieren, wenn ihr eine Weile darüber nachdenkt. Wir müssen hier in unserer Analyse sehr, sehr vorsichtig sein, wenn es um physische Substanzen geht, dass wir die wesentliche Ursache und die Einflussfaktoren nicht verwechseln. Ja, der Geist ist aus Chemikalien gemacht und er hat Synapsen und elektrische Signale, aber diese sind nicht Nyilen Kigu oder die wesentliche Ursache. Der Geist ähnelt nicht chemischen Substanzen und der Geist ähnelt nicht elektrischen Signalen. Du kannst deinen Geist nicht zusammendrücken und du kannst deinen Geist auch nicht in deinen Händen halten. Der Geist ist nicht physische Substanz. Er gehört zu einer anderen Kategorie. Nämlich zu der Kategorie, die nicht physische Substanz ist. Wenn wir also nach der wesentlichen Ursache für den Geist suchen, müssen wir nach etwas suchen, was nicht physische Substanz ist. Und das tut Kendrup Schäfer uns in diesen Beweisführungen. Also wir haben jetzt die physische Substanz als wesentliche Ursache ausgeschlossen. Das heißt nicht, dass ihr seine Argumente akzeptiert und ihm zustimmt. Aber wenn wir ihm zustimmen, was bleibt dann übrig? Also wir haben die physische Substanz ausgeschlossen. Was bleibt dann noch übrig? Geist. Aber nun, was ist Geist? Also wenn wir jetzt den ersten Moment des Geistes anschauen, dann kann es unser eigener Geist sein oder es könnte der Geist unserer Eltern sein, der die Ursache ist. Es könnte ja sein, dass etwas von dem Geist unserer Eltern bei der Empfängnis in das Sperma und das Ei transportiert wurde. Oder in die Glippermasse, die der Embryo am Anfang ist. Aber wenn wir uns das genauer anschauen, dann spiegelt unser Geist nicht den Geist unserer Eltern wider. Wir haben nicht die gleichen Gedanken wie unsere Eltern. Wir sehen Dinge nicht so, wie sie unsere Eltern sehen. und auch nicht andersrum. Wenn wir die Kategorie Geist in zwei Kategorien aufteilen, unseren eigenen Geist und den unserer Eltern, dann haben wir jetzt gerade den Geist unserer Eltern oder beziehungsweise den Geist von anderen ausgeschlossen. Und Sherlock Holmes würde jetzt sagen, wenn du alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen hast, dann ist die Möglichkeit, die zum Schluss bleibt, die richtige Möglichkeit. Also, wir haben die physischen Substanzen als wesentliche Ursache für den Geist ausgeschlossen. Was bleibt dann noch übrig? Der Geist. Und wir versuchen zu finden, welcher Geist die wesentliche Ursache für unseren Geist ist. Wenn wir die Kategorie Geist in zwei Kategorien einteilen, in unseren Geist und in den Geist von anderen, dann haben wir den Geist von anderen ausgeschlossen, weil unser Geist nicht den Geist von anderen Personen widerspiegelt. Unser Geist ist nicht der gleiche Geist wie der, den unsere Eltern haben. Unser Geist spiegelt nicht den Geist unserer Eltern wider. Und es ist auch nicht der gleiche Geist wie der von unseren Brüdern und Schwestern. Und es kann auch nicht der Geist von irgendjemand anderem sein, weil wie könnte der Geist von irgendjemand anderem in den Bauch unserer Mutter kommen und unseren Geist beeinflussen? Und was bleibt jetzt noch übrig? Es gibt einen vorherigen Moment unseres Geistes. Und der ist der Moment, der den Geist im ersten Moment dieses Lebens. Und dieser vorherige Moment ist die wesentliche Ursache für den ersten Moment in diesem Leben. Und dieser vorherige Moment des Geistes muss aus einem vorherigen Leben kommen. Entweder ist es für dich jetzt total widersinnig oder du akzeptierst, dass es vorherige Leben gegeben hat. Nachdem ihr Buddhisten seid oder zumindest Buddhismus studiert, deswegen akzeptiert ihr vorherige Leben. Aber wisst ihr auch warum? Außer der Tatsache, dass Lord Buddha es behauptet und gesagt hat. Diese Beweisführung ist sehr tiefgründig. Und deswegen solltet ihr es nicht einfach so akzeptieren, sondern es wirklich sehr, sehr tief hinterfragen. Unsere westliche Kultur akzeptiert vorherige Leben nicht. Und solange dieser Glauben in uns existiert, solange nur irgendetwas von diesem Glauben in uns übrig bleibt, werden wir zukünftige und vergangene Leben nicht akzeptieren können und auch nichts tun, um zukünftige Leben zu ändern. Deswegen ist es so wichtig, Zeit damit zu verbringen und darüber nachzudenken. Solange wir in unserem Geist, selbst wenn wir es nicht aussprechen, den Glauben haben, dass es keine vorherigen Leben gegeben hat, dass es kein Leben vor diesem Leben gegeben hat, dann muss es auch der Fall sein, dass es kein Leben nach diesem Leben gibt. Und ihr müsst wirklich darüber nachdenken. Vielleicht sagt ihr ja, das nächste Leben ist im Himmel bei Gott. Aber was machen wir in diesem Leben? Müssen wir irgendetwas ändern, damit wir in den Himmel kommen? Ihr müsst wirklich darüber nachdenken. Aber der Grund, warum wir darüber sprechen und warum ihr an diesem Kurs teilnehmt, ist, weil ihr glaubt, dass es etwas gibt, dass ihr dieses Leiden beenden könnt. Und jetzt wisst ihr, dass etwas daran ist, dass es vergangene und zukünftige Leben gibt, dass sie Teil unseres Fortbestehens sind. Der Geist in diesem Leben existiert nur während dieses Lebens. Und wenn wir sterben, wird dieser Geist aufhören zu existieren. Aber es gibt einen feinstofflichen Geist, auf dem unser grobstofflicher Geist beruht. Und dann gibt es noch den sehr feinstofflichen Geist, auf den der feinstoffliche Geist beruht. Und dieser sehr feinstoffliche Geist, das ist der Geist, der von Leben zu Leben zu Leben zu Leben weitergeht. Er hat immer existiert und wird auch immer existieren. Und ihr müsst euch selbst überzeugen, dass es so ist. Es könnte auch sein, dass die Idee von vergangenen und zukünftigen Leben schon seit vielen Leben in eurem Bewusstseinsstrom vorhanden ist und dass ihr keine Probleme habt, diese Idee zu akzeptieren. Hurra! Und jetzt wisst ihr, wie ihr die Idee von vergangenen und zukünftigen Leben euren Studenten erklären könnt. Und das ist eine sehr wichtige Sache. So, das ist der Vortrag für heute. Es ist sehr anspruchsvoll, verbringt viel Zeit mit der Lektüre, macht wirklich eure Meditationen. Es ist wirklich sehr schwierig, Kendrupches Argumente beim ersten Mal zu verstehen. Selbst wenn ihr vergangene und zukünftige Leben akzeptiert, müsst ihr wirklich für euch selbst herausfinden, warum es wahr ist. Und ihr müsst auch in der Lage sein, das anderen zu erklären, wenn ihr dann eure eigenen Studenten habt. So, das war die Klasse für heute.